Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge.
Nein, ich werde heute nicht über jedes Stöckchen springen.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen.
Ja, netter Versuch. Klappt aber nicht.
Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas.
Ah, nein, lieber Friedrich Merz. Heute kriegen sie mich nicht. Auch wenn es offenbar gerade nicht so leicht ist, sachlich über die Migration in Deutschland zu diskutieren. Zum Beispiel über dieses Thema, die Belastung der Sozialsysteme bzw. die Integration in den Arbeitsmarkt. Wie funktioniert das bei den Syrern und im Vergleich dazu beispielsweise bei den Ukrainerinnen und Ukrainern? Sprechen wir gleich drüber mit einem Arbeitsmarktforscher. Und nix Bullabü. Die Gewalt in Schweden eskaliert, was natürlich auch mit Migration zu tun hat. Was wann schiefgelaufen ist und was die Regierung jetzt tun will, um das Problem in den Griff zu kriegen, darüber sprechen wir auch in der Tag an diesem Freitag, den 29.09.2023. Ich bin Philipp May. Hi.
Und wenn 300.000 Menschen in unserem Land ausreisepflichtig sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Menschen weiterhin vollen Anspruch auf Leistung aus der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Ich kann das für mich verneinen, weil wir dadurch bei einer abnehmenden Anzahl an Vertragszahnärzten bei mehr Menschen in unserem Land weniger Termine zur Verfügung haben. Das ist eine ganz normale Schlussfolgerung.
Das war Sepp Müller, CDU-Fraktionsvize im Bundestag, heute im Deutschlandfunk, wie er sein Babo verteidigt. Aber ganz ehrlich, diese Diskussion, losgetreten von CDU-Chef Friedrich Merz, worüber reden wir denn bitteschön? Und vor allem in welcher Art und Weise, wenn wir einer Gruppe von Menschen den Zugang zur Gesundheitsversorgung aus Gerechtigkeitsgründen verwehren wollen? Dann sind wir schon ziemlich tief gesunken. Was aber natürlich schon ein Thema ist, ist die Belastung unserer Sozialsysteme. Wir brauchen ja Leute, dringend Arbeitskräfte, aber wenn Menschen, die hierher kommen und ja meistens arbeiten wollen, am Ende eben doch nur und dauerhaft von Sozialleistungen leben, dann ist das für niemanden gut am Ende. Also dachte ich mir, heute mal nicht mit einem Politiker reden und auch nicht mit einem Kollegen, sondern mit einem Arbeitsmarktexperten, mit einem Wissenschaftler, zum Beispiel ihn hier.
Brücker.
Guten Tag, Herr Brücker, Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat.
Ja, schönen guten Tag.
Das ist Herbert Brücker, Volkswirtschaftsprofessor am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Er leitet unter anderem den Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung. Es ist ja eigentlich ein ganz spannendes wissenschaftliches Experiment, das hier abläuft. Wir haben zwei Gruppen Geflüchteter im Land, also grob gesagt, zum einen die Geflüchteten aus dem globalen Süden, meistens Syrien, Irak, Afghanistan oder Afrika, die über das normale Asylsystem einwandern. Und dann haben wir die ukrainischen Geflüchteten, die direkt anerkannt und ins deutsche Sozialsystem integriert werden. Müsste doch wahrscheinlich auch für Sie spannend sein, oder?
Ja, es ist sehr spannend, weil wir ganz unterschiedliche institutionelle Voraussetzungen haben und wir können daraus natürlich auch ein bisschen lernen, welche Rolle Asylverfahren spielen, welche Rolle andere Hürden spielen, weil wir halt eben eine Gruppe haben, die wenig Hürden hat und eine, die viel Hürden hat. Ja. Und da gibt es viel zu lernen.
Ja, wunderbar. Und dann lernen wir jetzt einfach mal mit Ihnen und schauen direkt mal drauf. 2015, 2016, da hatten wir die große Flüchtlingswelle, vor allem eben aus Syrien. Jetzt haben wir 2023. Wie hat sich die Integration dieser Menschen in den Arbeitsmarkt seitdem entwickelt?
Ja, ich würde sagen, ganz gut. Also die letzten belastbaren Zahlen, die wir haben, stammen aus dem Jahr 2021. Da waren 54% erwerbstätig. Nach dem, was wir aus der administrativen Statistik wissen, können wir davon ausgehen, dass es gegenwärtig etwa 60% sind, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, im Vergleich zu 75% in der deutschen Bevölkerung. Das heißt, wir nähern uns schon an und wir werden uns weiter annähern. Also ich rechne damit, dass wir am Ende zwischen 65% und 70% liegen. Hm. Und das ist besser als das, was wir als Arbeitsmarktforscherinnen und Forscher 2015 erwartet haben.
Mhm. Was hatten Sie denn ursprünglich erwartet? Ich nehme an, mit erwerbstätig meinen Sie sozialversicherungspflichtige Jobs.
Ja, das sind erstmal alle wie in der deutschen Statistik eben auch. Also das sind Menschen in Bildung und Ausbildung, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, aber auch Selbstständige. Ja. Und es sind etwa 86% davon in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im Vergleich bei den deutschen Erwerbstätigen sind das etwa 90%. Aber da sind die Unterschiede nicht so gewaltig. Also das sind alles Dinge, die sich annähern. Also die Geflüchteten arbeiten zum Beispiel mehr Arbeitsstunden im Durchschnitt als die deutsche Bevölkerung, weil da die Frauenerwerbstätigenquoten geringer sind und die meisten deutschen Frauen eben in Teilzeitarbeit arbeiten. Also da gibt es eben eine starke Konvergenz.
Ja. Also Sie würden sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, alles in allem. Was sind die Gründe dafür?
Es hat natürlich auch lange gedauert. Das Ganze ist nicht über Nacht gegangen. Aber wir haben ein paar Dinge damals richtig gemacht. Wir haben die Asylverfahren beschleunigt. Wir wissen jetzt aus der gesamten Forschung, dass die Asylverfahren den Integrationsprozess enorm behindern. Je länger sie dauern, sind die Menschen natürlich länger weg aus dem Arbeitsmarkt und das wirkt sich auch langfristig negativ aus. Und dadurch, dass die heute noch etwa ein halbes Jahr dauern, bis ein Dreivierteljahr im Vergleich zu knapp zwei Jahren im Jahr 2014 noch, also das hat schon mal geholfen. Dann machen wir Sprachprogramme, Integrationsprogramme und das hilft natürlich der Integration auch. Aber all diese Dinge brauchen halt Zeit.
Okay, so und jetzt untersuchen Sie auch die Lage der Geflüchteten aus der Ukraine, die Anspruch auf volle Sozialleistung haben. Die kommen sofort ins Hartz-IV-System, wenn sie hier sind. Die werden sofort anerkannt. Wie sieht es bei denen aus? Die sind jetzt natürlich viel kürzer da.
Ja, also wir sind jetzt ja etwa ein Jahr da, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Im Februar war der Kriegsausbruch und innerhalb der ersten 3 Monate nach Kriegsausbruch ist die große Menge hierher gekommen. Ja, Sie haben völlig recht. Also es gibt kein Asylverfahren, das erleichtert schon mal den gesamten Prozess. Die Menschen haben auch sofort Ansprüche, zum Beispiel auf Sprachkurse, sind eingebunden in die Förderstruktur der Jobcenter und erhalten höhere Leistungen. Und was wir gegenwärtig beobachten, also wir haben die letzte Befragung im ersten Quartal im Feld gehabt. Damals waren im Durchschnitt 18% erwerbstätig und diejenigen, die 12 Monate da waren, 28%. Die große Mehrheit von denen, die nicht erwerbstätig sind, sind in Integrationsprogrammen, also Sprachkursen oder in Bildungsprogrammen, Bildung und Ausbildung. Manche studieren hier auch. Etwa 70%, also 60% in Sprachprogrammen und weitere 10% in Bildung und Ausbildung. Und das führt auch zu sogenannten Lock-in-Effekten. Also diese Menschen sind im Moment in Maßnahmen, stehen im Arbeitsmarkt noch nicht zur Verfügung. Das verzögert also zunächst die Arbeitsmarktintegration. Aber wir erwarten dann, wenn die Menschen da rauskommen, dann höhere Erwerbstätigung, Beschäftigungsquoten als Erfolge dieser Maßnahmen. Aber da brauchen wir im Moment ein bisschen Luft, also ein bisschen Geduld, damit wir diese Effekte sehen können.
Okay, weil es gibt ja Berichte, dass die Integration der ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt in anderen europäischen Ländern, in Polen, aber auch beispielsweise in den skandinavischen Ländern, Dänemark, deutlich besser läuft als in Deutschland. Es sind teilweise Zahlen von über 70% die Rede, die jetzt schon mehr oder weniger auf eigenen Füßen stehen.
Ja, also mit den Zahlen muss man erstmal sehr vorsichtig sein. Also eine Zahl von 70% habe ich noch nicht belastbar gefunden. Es gibt aber Länder, die 50% erreichen, also wie Dänemark und die Niederlande. Und in Polen, Tschechien, also da, wo so sehr viele Menschen sind, auch anteilig an der Bevölkerung, schätzen wir irgendwo zwischen 30% und 40%. Also das ist mehr als bei uns, aber es sind auch keine 70%.
Okay. Und das habe ich in der FAZ gelesen, diese 70%.
Ja, das Problem ist, wir haben Befragungen auf sehr unterschiedlichen Basen, viele nicht ganz zuverlässig. Und wir haben noch keine belastbare europäische Labour Force Survey, sodass wir da endgültige Schlussfolgerungen ziehen können.
Man muss vorsichtig sein.
Und ich habe dann in Tschechien zum Beispiel eine Befragung mit 22% gefunden, eine andere mit 70% und wenig Zeit auseinander. Da muss man genauer in die Studien reingucken, was da eigentlich passiert, ob was für Methoden verwendet wurden und was da eigentlich gezählt wird. Also das ist ein schwieriges Unterfangen. Okay. Der Punkt ist, wenn wir jetzt solche Länder nehmen wie Dänemark und die Niederlande, da gibt es relativ geringe Leistungen und da werden die Menschen motiviert, jeden Job anzunehmen. Und wir haben da mal ein bisschen näher ran uns das angesehen. In den Niederlanden, da sind praktisch 80% prekär beschäftigt. also auf Zeitverträgen etwa 30% und On-Call-Beschäftigung. Das sind also Zeitarbeitsunternehmen, die die Menschen anrufen, wenn gerade was zu tun ist und sonst sitzen sie zu Hause rum. Also sind also ganz viele Menschen werden als erwerbstätig gezählt, die eigentlich nur ein paar Stunden die Woche arbeiten oder im Monat oder so. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein und interessanterweise steuert man da in den Niederlanden auch schon um und setzt jetzt vermehrt auf Sprachprogramme und Ähnliches, so ähnlich wie wir, weil man sieht, dass das auf Dauer dann doch nicht zielführend
ist. Ist es tatsächlich so? Man kann das ja mal ganz egoistisch als Bundesrepublik Deutschland sehen und gucken, was hat jetzt für uns den volkswirtschaftlich besseren Effekt sozusagen. Und möglicherweise könnte das ja durchaus auch Vorteile haben, dass man sagt, okay, ist vielleicht ein bisschen härter, aber hilft uns als Land im Sinne eines Landes, das auch jetzt schnell Beschäftigte braucht, möglicherweise dann doch besser weiter.
Ja, sollte man vorsichtig sein. Okay. Also es kann sein, dass man Leute dann sehr schnell in, sagen wir mal, der Zeit- oder Leiharbeit unterbringt, in bestimmten prekären Beschäftigungsverhältnissen, die dann nicht mehr da rauskommen, die wiederum auch sehr hohe Erwerbslosigkeitsrisiken haben. Also die sind dann eine Weile beschäftigt, gehen dann wieder in Arbeitslosigkeit und so weiter. Ist dann ein Hin und Her. Und die Strategie, die jetzt die Bundesregierung verfolgt oder die Verwaltung, Bundesagentur für Arbeit und ähnliche Einrichtungen, ist eher auf so eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Das heißt, wenn die Menschen dann Beschäftigung finden, dass die Jobs halbwegs passen, dass man halbwegs normal verdient, dass man keine ergänzenden Sozialleistungen braucht und dass die Beschäftigungsverhältnisse vor allen Dingen stabil sind. Und man kann die Unterschiede in diesen Strategien eigentlich erst bewerten, so nach 4-5 Jahren. Ja? Das ist jetzt für die Politik ein bisschen lang.
Ja, ist immer blöd, weil die nächste Wahl ist dann ja schon gewesen.
Ist schon gewesen, ja. Aber erst dann wird man sehen, also sagen wir mal, der Zielkonflikt besteht darin, schnelle Beschäftigung ist insofern gut, weil die Leute nicht durchmotiviert sind, weil sie dann schnell im Arbeitsmarkt ankommen und nicht zu lange draußen sind. Ja. Ja, und sie ist nachteilig, weil man die Menschen in prekäre Jobs am unteren Ende der Lohnskala, aber auch mit sehr, sehr unangenehmen Arbeitsbedingungen beschäftigt. Und wir wissen, dass Menschen in diesen Jobs auch schnell wieder rausfallen oder rausgehen, wenn es nur irgendwie möglich ist und dann wieder erwerbslos werden. Okay. Und da liegt praktisch der Zielkonflikt, das muss man auch vernünftig ausbalancieren. Und man wird dann erst am Ende der Strecke, ja, so eine nachhaltige Integration dauert länger, aber es kann gut sein, dass wir in 5 Jahren deutlich höhere erwerbstätige Quoten als in Dänemark und in den Niederlanden haben. Okay. Bei den anderen Geflüchteten haben wir das. Ja. Aber in Dänemark ist die erwerbstätige Quote der anderen Schutzsuchenden nur halb so hoch wie in Deutschland. Ja. Die Strategie dort würde ich, sagen wir mal, sozial oder auch ökonomisch als quasi ein Desaster bezeichnen, wenn ich das mit der deutschen Erfahrung bei den anderen Geflüchteten vergleiche.
Das ist jetzt total interessant, dass Sie das sagen, weil die Diskussion, nehme ich mal an, werden Sie auch mitkriegen, dass es jetzt für viele einfach zu viel ist, die Einwanderung, dass die Flüchtlingshelfer überlastet sind, dass die Kommunen überlastet sind, dass auch die Sozialsysteme zu sehr überlastet sind. Und viele schlagen eben vor, man muss die Anreize verkleinern. Und ein Vorschlag, der jetzt meiner Meinung nach ein bisschen Raum gewinnt gerade, ist, dass man von Geldleistung mehr auf Sachleistung für Flüchtlinge umschwenkt. Kann man ja machen. Würde es was bringen, man sagt, man gibt Flüchtlingen mehr Sachleistung anstatt Geldleistung und sagt dafür, die dürfen hier arbeiten, die müssen hier vielleicht sogar arbeiten. Ich glaube, der Vorschlag kam von Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, dass man sagt, man führt eine Arbeitspflicht ein und wenn sie am Ende den Park sauber machen. Hätte das Charme aus Ihrer Perspektive, so ein Vorschlag?
Nein, man muss sich auch angucken, ob es funktioniert. Ja. Fangen wir mal an mit den Sachleistungen. Also Sachleistung gibt es schon. Mhm. Also nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist das der Regelfall und nicht der Ausnahmefall. Und in den Gemeinschaftsunterkünften werden auch in der Regel Sachleistungen bezahlt. In dem Moment, wo die Menschen eine eigene Wohnung gefunden haben, also dezentral untergebracht sind, werden üblicherweise Geldleistungen bezahlt, weil das einfach verwaltungstechnisch viel einfacher ist.
Ja, logisch.
Also Sachleistung hört sich so gut an, ja, aber dann finden wir erstmal die Läden, wo die Leute dann einkaufen können mit gegen Coupons oder wenn eine Kommunalverwaltung dann die Nahrungsmittel dann über Container dann verteilt an die Menschen. Das ist alles nicht besonders attraktiv. Ja. Also wir haben aus guten Gründen Geld, ja, weil das nämlich alles in der Wirtschaft viel einfacher macht und wir stellen uns da gewissermaßen selber ein Bein.
Okay, das ist im Prinzip einfach nur, um dem Gerechtigkeitsempfinden des hart arbeitenden Bürgers hier Herr zu werden.
Wird auch nicht die Wirkung haben. Ja. Also wir haben untersucht, wie unterschiedliche Asylsysteme, also die Höhe der Leistung, Sachleistung oder nicht, wie die Auswirkungen auf die sogenannten Pull-Faktoren, also auf die Einwanderungsquoten sind. Und wir finden entweder keine oder nur geringe Effekte. Also die meisten Studien finden keine statistisch signifikanten Effekte zwischen der Höhe der Leistung und dem Umfang der Asylmigration. Und das hat auch gute Gründe, weil die Menschen sind ja nur einen relativ kurzen Zeitraum in diesem Asylsystem, also beziehen sie Asylbewerberleistung. Und dann, wenn sie jetzt anerkannt sind und die große Mehrheit, 85%, wird am Ende anerkannte Schutzansprüche haben, dann müssen entweder andere Leistungen bezahlt werden, weil man hält das nicht dauerhaft durch, oder die Menschen sind eben erwerbstätig. Und die Erwartung, die sich Geflüchtete bilden, ist ja, dass sie dann am Ende arbeiten. Also sie wollen besser leben, die wollen nicht von Leistungen abhängig sein. Und darum spielt die Höhe der Leistung, also die Menschen haben schon so viel Härten durchgemacht, dann noch ein halbes Jahr Sachleistung zu bekommen, das schreckt niemand ab.
Okay. So, dann kommen wir zum Arbeiten.
Und darum die Arbeitsanreize, also jetzt Arbeitspflichten, wir haben sowas schon gehabt, und jetzt auch für deutsche Arbeitnehmer, also so vor 10, 15 Jahren, und die Erfolge waren denkbar schlecht. Ja. Also im Prinzip funktioniert der Arbeitsmarkt besser über Arbeitsanreize als über Arbeitsverpflichtungen. Und dann müssen sie ja auch diese gemeinnützigen Tätigkeiten bereitstellen. Das ist für die Kommunen ein gewaltiger Aufwand. Und sie sind in der Regel dazu nicht in der Lage. Also Arbeitspflichten funktionieren in der Regel nicht. Zu sagen, sie sollen gleich arbeiten können, das kann funktionieren. Ja. Ja. Je schneller die Menschen arbeiten können, je höher die Arbeitsanreize sind, umso eher funktioniert es. Aber es funktioniert nicht, jemanden zur Arbeit zu zwingen, der nicht arbeiten will, oder aber wenn die Kommunen, das ist ja alles sehr kurzfristig, ja, die wollen dann auf einmal gemeinnützige Arbeiten bereitstellen. Da steht dann unter Umständen Konkurrenz zu privaten Unternehmen. Das heißt, kann man ganz wenigen Wirtschaftsbereichen überhaupt gemacht werden. Ja. Also man stellt sich das alles so einfach vor, wird aber in der Praxis nicht funktionieren und darum auch nicht gemacht werden.
Herr Brücker, hochinteressantes Gespräch war das. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich von Ihnen lernen konnte, so wie wir das am Anfang auch vorhatten.
Ich danke Ihnen.
Och mina tankar går till den unga man i Uppsala som mördades en tidig morgon i en trappuppgång för två veckor sedan. Tja,
wenn ein Regierungschef sich per Fernsehansprache an seine Landsleute wendet, dann ist klar, wir sind gerade eher nicht im Normalmodus. Wir hören gerade im Hintergrund Ulf Kristersson, konservativer Ministerpräsident von Schweden, gestern 19 Uhr bei seiner Fernsehansprache. Ich habe nicht viel verstanden, außer einigen Fetzen, Uppsala und Mörder zum Beispiel. Und daran kann man schon erahnen, worum es geht. Schweden hat ein massives Problem mit Kriminalität. Sophie Donges, ARD-Korrespondentin in Stockholm, ist mir zugeschaltet. Sophie, was hat Ulf Kristersson dann genau gesagt?
Er hat sich gestern an die Schwedinnen und Schweden gewandt, weil wir jetzt gerade in diesem Monat wirklich eine Eskalation der Gewalt sehen. Es gibt 12 Menschen, die sind gestorben. Das jüngste Opfer war gerade mal 13 Jahre alt. Und dahinter liegt ein Bandenkonflikt, ein interner Konflikt innerhalb eines kriminellen Netzwerkes, das heißt Foxtrot. Und da geht es offenbar um Drogen und um Bezahlungen, die nicht geschehen sind. Und das hat sich jetzt so hochgeschaukelt, eben, dass man hier in Stockholm und in Uppsala, die Studierendenstadt, ganz nah dran, dass wir hier fast täglich inzwischen ja, Berichte über Schießereien lesen oder auch über Explosionen in Wohngebieten.
Mhm. Fast täglich Schießereien, Explosionen. Kriegst du davon auch was mit als Korrespondentin?
Ja, tatsächlich passiert das Ganze ja nicht mehr nur so, wie es vielleicht vor vielen Jahren noch war in Schweden, in berühmt-berüchtigten Vororten, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern es passiert auch tatsächlich schlicht bei mir vor der Haustür. Wir wohnen ein bisschen im Süden von Stockholm, in einem, ich würde sagen, durchmischten Wohngebiet, aber jetzt wirklich kein sogenanntes Risikogebiet. Und wir hatten in dieser Woche den Fall, dass ein 18-Jähriger ermordet wurde am Rande eines Sportgeländes, ganz in der Nähe, und zwar abends. 7:15, als auf diesem Platz, auf diesem Fußballplatz Kinder und Jugendliche trainierten, in den angrenzenden Sporthallen Kinder und Jugendliche trainiert haben. Also das passiert eben, ja, es passiert wirklich bei uns auch vor der Haustür. Diesen Sportplatz kennen wir ganz gut, da trainiert auch eines unserer Kinder, Gott sei Dank nicht an diesem Abend.
Oh, und ich habe einzelne Bilder gesehen im Internet. Es sieht ja fast aus wie Kriegsgebiet. Wie geht man damit um?
Ja, dieses Wort Kriegszustand, das benutzen tatsächlich manche jetzt auch. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach Uppsala zum Beispiel werfen, das ist die Studierendenstadt hier in der Nähe, da kam es auch genau an dem gleichen Tag übrigens dann in der Nacht zu einer schweren Explosion in einem Wohngebiet. Da standen so aus Holz gebaute Reihenhäuser und wenn man sich die Bilder anschaut, da fehlen die Fassaden der Häuser und da ist unter anderem eine 25-jährige Studierende ums Leben gekommen. Die hatten nichts mit diesen Banden zu tun, die war einfach zu Hause und diese Explosion war zu stark. Das sind schon sehr bedrückende Bilder und vor allem, und das ist so das, was wir eigentlich auch schon seit Monaten sagen, wir haben das Gefühl, es kommt irgendwie immer näher. Also es kommt aus Gebieten, diese Gewalt, die findet nicht nur noch in Gebieten statt, wo potenziell vielleicht diese Gangmitglieder auch leben, sondern sie passiert inzwischen eben auch im Zweifel vor der Haustür und sie passiert auch nicht mehr mitten in der Nacht, sondern am frühen Abend, manchmal am Nachmittag.
Jetzt haben wir schon öfter mal gehört, dieses Gewaltproblem ist nicht neu und doch überraschend, weil Schweden ja eigentlich ganz anders wahrgenommen wird als extrem fortschrittlicher Sozialstaat, in dem alle gleichberechtigt sind, gut aussehen, fließend Englisch sprechen, Bullerbü halt, ist gar nicht so.
Nee, also das Schwedenbild, das müssen wir korrigieren. Das erzähle ich auch schon seit ein bisschen länger, seit ich hier Korrespondentin bin, jetzt seit gut 2,5 Jahren. Das stimmt tatsächlich einfach so nicht, weil an vielen Stellen ist das ein tolles Land und das, was du beschreibst, das gibt es hier natürlich auch. Es ist eine tolle Gesellschaft, hat einen guten Umgang mit Kindern zum Beispiel, aber es ist auch eine Gesellschaft, die einfach seit Anfang der 2000er dieses Problem Bandenkriminalität in meinen Augen einfach nicht für voll genommen hat, vielleicht auch weggeschaut hat, weil es eben in Gegenden passiert ist, die mit diesem Schweden, was du gerade beschreibst, ne, mit diesem Wohlhabenden und alle sind integriert, alle müssen dabei sein. Das ist hier so ein Satz, den hört man immer wieder in unterschiedlichsten Kontexten. Alle sind gleich viel wert. Das hat mit diesem Schweden eben relativ wenig zu tun. Und ja, das ist eine Entwicklung eben, die seit vielen, vielen Jahren voranschreitet und die einfach jetzt in diesem Monat nochmal eskaliert ist. Aber so Gewaltwellen haben wir früher in Wahrheit auch schon gesehen.
Was ist denn schiefgelaufen? Große Frage.
Also, genau, das ist eine große Frage. Da brauche ich jetzt lange Zeit.
Ja, bitte.
Es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Es gibt, glaube ich, keine einfache Antwort darauf. Also parteiübergreifend sagen Politikerinnen und Politiker, wir haben zu lasche Gesetze gehabt und das mag in Teilen auch stimmen. Was, glaube ich, aber der viel größere und viel wichtigere Faktor ist ja die Frage nicht, wie gehen wir mit den Tätern um, sondern die Frage, was ist denn eigentlich die Ursache für diese massive Gewalt, für die Tatsache, dass Opfer wie Täter oft ja Minderjährige sind, die in diesen Banden agieren. Und da liegt eben dahinter, dass das Kinder sind sozial schwacher Familien, also schlicht. Ne? Das sind, die wohnen in Vororten, die haben wirklich nichts mit diesem Schwedenbild zu tun. Da stehen Hochhäuser, da leben Menschen, die sind arm, die leben viel zu eng auf sehr, also oder viel, mit viel zu vielen Menschen auf zu engem Raum, die haben kaum Einkommen. Viele haben auch einen Migrationshintergrund, sind einfach auch nicht gut integriert in die Gesellschaft. Also man sieht so eine Segregation der schwedischen Gesellschaft, die ist massiv an dieser Stelle. Und was dort fehlt, ist die soziale Unterstützung. Und ich habe vor einem Jahr mit dem schwedischen Polizeichef ein langes Interview geführt, auch zur Bandenkriminalität. Und der hat mir, das ist mir so im Kopf geblieben, er hat gesagt, wir schreiben als Polizisten jeden Tag hunderte Hinweise an die Sozialbehörden über Kinder, bei denen wissen wir schon, die werden kriminell, wenn wir jetzt nicht einschreiten. Aber es fehlt an Personal. Es gibt für diese Kinder nicht ausreichend Unterstützung. Und solange wir das nicht schaffen, können wir als Polizei diese Entwicklung auch gar nicht aufhalten. Weil diese Gangs, wir können immer mehr Menschen festnehmen. Das passiert übrigens auch durch Gesetzesverschärfungen. Es werden immer mehr Gangmitglieder auch wirklich hinter Schloss und Riegel sozusagen gebracht. Aber es wird auch weiter rekrutiert. Die gehen an 8-Jährige, an 9-Jährige Kinder ran und sagen, kriegst umgerechnet 50 Euro, wenn du für mich ein paar Drogen transportierst oder mal Schmiere stehst. So gehen diese Karrieren los und diese Kinder wissen eben oder sehen eben in diesen Orten, die hier reich sind, die was zu sagen haben, die Kohle haben, ein gutes Leben haben, das sind die Kriminellen. So, und dann ist das vielleicht auch die Karriere, die ich einschlage.
Jetzt bin ich total irritiert, weil auch da kommt wieder mein Schwedenbild beziehungsweise mein Skandinavienbild in die Quere. Wenn ich an einen Sozialstaat denke, dann denke ich an Skandinavien und insbesondere an Schweden. Und jetzt sagst du, es fehlt ja die soziale Hilfe, gerade in diesen Vierteln. Müssen wir auch das Bild korrigieren?
Ich glaube, ja. Oder jein.
Oder ich, besser gesagt. Ich werde nicht von mir auf andere schließen. Ja.
Es gibt natürlich auch immer noch einen ausgeprägten Sozialstaat, aber es ist eben auch einfach viel gespart worden im Bereich auch von, was weiß ich, Jugendclubs zum Beispiel. Also die Gesellschaft, das ist das, was wir eben aus diesen Vororten hören, wenn wir dort mit Menschen sprechen, die sagen, man hat uns hier allein gelassen. Die schwedische Gesellschaft hat sich hier zurückgezogen. Hier gab es mal eine Polizeidienststelle, die ist geschlossen worden. Auch das ist ja wichtig, zum Beispiel. Oder es gab hier einen Jugendclub und der ist auch geschlossen worden. Wir brauchen hier Hilfe sozusagen an der Basis. Das ist das, was sie sagen. Und die Polizei wiederum sagt, wir müssen einfach präsent sein vor Ort. Und es geht um Vertrauensaufbau auch, weil es fällt ihnen manchmal sogar schwer, Straftaten aufzuklären, weil einfach mit der Polizei gar nicht gesprochen wird, weil man der Polizei das Vertrauen nicht entgegenbringt. Was man eigentlich ja in einer demokratischen Gesellschaft wie in Schweden ja haben kann.
Ja. Jetzt bin ich ja, wenn wir schon irgendwie bei meinem Schwedenbild sind, mein erstes Störgefühl war natürlich der Erfolg der rechten Schwedendemokraten, die jetzt ja zumindest indirekt auch an der Regierung beteiligt sind. Sie dulden die bürgerliche Minderheitsregierung von Ulf Kristersson. Ist da dieser Erfolg der rechten Schwedendemokraten, wenn du von diesen Zuständen jetzt berichtest, dass die jetzt auch schon lange im Prinzip ein Thema sind in Schweden, dass es jetzt zuerst so in die internationale Berichterstattung schwappt, ist ja dann nicht geradezu logisch.
Also wir haben das vor einem Jahr schon gesagt, die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten hier, die haben ja ganz klassisch, wie Rechtspopulisten das so machen, die Themen Strafgesetzgebung und Migration besetzt im Wahlkampf und sind da unheimlich lautpoltern vorangegangen. Sie haben allerdings auch das Thema Steuer auf Spritpreise besetzt. Auch das war ein wichtiges Thema für die Wählerinnen und Wähler, muss man dazu sagen. Aber ja, sie haben das Thema besetzt und waren sehr laut und sehr klar und haben sicherlich damit sehr viele Wählerstimmen gewonnen. Das ist keine Frage. Wobei auch interessant, die Entwicklung auch im vergangenen Wahlkampf hier war ja schon, dass wenn man die Aussagen der Rechtspopulisten beispielsweise mit den Sozialdemokraten verglichen hat, hat man hier auch schon gesehen, da gibt es schon eine gewisse Annäherung. Also als es um die Frage Flüchtlinge aus der Ukraine ging, da hat die eine Partei gesagt, nee, Schweden hat jetzt genug geleistet. Und bei der anderen hieß es, Schweden ist voll. Also da ist jetzt nicht mehr viel Unterschied rauszuhören.
Jetzt ist ja die Regierung von Ulf Kristersson angetreten, eben genau das in den Griff zu kriegen, die Bandenkriminalität. Wieso hat das bisher nicht funktioniert?
Die Regierung hat einerseits härtere Gesetze erlassen, schon einige. Eins tritt jetzt beispielsweise am Sonntag, also am 1. Oktober in Kraft. Das wird der Polizei das Recht einräumen, auch zu überwachen, wenn gar kein konkreter Anlass vorliegt. So, das Problem aber Bandenkriminalität ist ja nichts, was man jetzt mit drei neuen Gesetzen eben in den Griff bekommt, weil die Ursache, was ich eben beschrieben habe, ne? Also diese Familien und diese Gegenden, vor allem diese Kinder ohne Perspektive, das ist nichts, was man innerhalb von ein paar Monaten jetzt in den Griff kriegt, sondern wenn man jetzt mal zurückblickt, muss man sagen, dass das mehrere Regierungen einfach nicht in allerletzter Konsequenz angegangen sind in diesem Land. Also erst gab es eine konservative Regierung, dann gab es 8 Jahre eine sozialdemokratische, jetzt haben wir eine konservative gestützt von den Rechtspopulisten. So, und man muss auch sagen, Ministerpräsident Kristersson ist auch angetreten, hat gesagt, ihr könnt auch nicht erwarten, dass wir das jetzt schnell lösen werden, weil das wird Jahre dauern. Und ich glaube, damit hat er recht. Hat natürlich auf der anderen Seite einen ganz schönen politischen Druck jetzt, wird natürlich gemessen an dem, was er macht. Und wenn man auf diesen Monat guckt, wo die Gewalt so eskaliert, da erwarten die Menschen im Land jetzt natürlich auch nach den großen Wahlversprechen, dass man das Thema jetzt angeht, da erwarten sie jetzt auch, dass er durchgreift.
Und durchgreift heißt, um nochmal auf die Fernsehansprache zurückzukommen, haben wir gelesen, er schickt jetzt das Militär, die vorderste Front sozusagen bei der Kriminalitätsbekämpfung.
Ja, es ist seine Idee, jetzt zu sagen, das Militär soll die Polizei unterstützen. Man muss sagen, wir zeichnen diesen Podcast um 14 Uhr auf und die Pressekonferenz, wo wir die Details dazu erfahren, die ist erst in einer Stunde. Ja. Deshalb kann ich jetzt sozusagen nur davor sprechen. Aber dass er jetzt so handelt, dass er mit dieser Idee bei der Fernsehansprache rausgegangen ist, das hat mit diesem aktuellen Konflikt zu tun. Das schwedische Fernsehen hat beispielsweise eine Recherche veröffentlicht und hat gesagt, die Polizei im Raum Stockholm hat eine Liste mit potenziell gefährdeten Orten für die nächsten Gewalttaten und da stehen 150 Adressen drauf. Und die Polizei sagt aber eben auf der anderen Seite auch, wir wissen um verschiedene Orte, also die Liste ist nicht bestätigt, aber wir wissen um die unterschiedlichsten Orte, wir können gar nicht überall gleichzeitig sein, so viele sind wir gar nicht. Wir können dahin gehen, wo wir glauben, das ist jetzt der am meisten gefährdetste Ort, aber wir können eben nicht überall gleichzeitig sein und ich ahne, dass das ein bisschen der Hintergedanke ist jetzt für diese Idee, das Militär vielleicht für Überwachungen beispielsweise hinzuzuziehen.
Letzte Frage, was kann Deutschland mit Blick auf Schweden von Schweden möglicherweise lernen, weil Deutschland ja seine ganz eigene Debatte gerade hat, die du möglicherweise am Rande mitkriegst?
Klar kriege ich die mit. Ich glaube, es ist wahnsinnig komplex, wenn man es ganz einfach ausdrücken möchte, nicht die Augen verschließen als Gesellschaft, nicht nur als Politik, sondern wirklich als Gesellschaft und hingucken, wo gibt es vielleicht Gruppen oder wo gibt es Viertel, wo Menschen leben, die nicht integriert sind und jeder Einzelne sollte sich, glaube ich, überlegen, was kann ich denn tun, damit sozusagen wir diese Segregation, diese Spaltung der Gesellschaft, die wir hier massiv gerade in Schweden sehen, damit die bei uns zu Hause vor der eigenen Haustür nicht auch so passiert.
Sophie, vielen Dank dir.
Sehr gern.
Einen Hörtipp würde ich Ihnen gerne wieder mit ins Wochenende geben. Es gibt nämlich gerade auch eine ziemlich spannende Debatte im deutschen Fußball, die nicht nur mit Fußball, sondern auch ganz viel mit unserer Gesellschaft bzw. unserem Gesellschaftsbild zu tun hat. Haben Sie vielleicht schon von gehört? Die Reform im Kinder- und Jugendfußball, Funinho genannt. Kurz gesagt, soll sie Kindern mehr Spaß am Spiel ermöglichen, hat aber auch die Abschaffung von Tabellen zur Folge. Deutschland schafft das Leistungsprinzip jetzt sogar im Fußball ab. Kein Wunder, dass hier alles vor die Hunde geht, das sagen die einen und die anderen sagen, das Gegenteil ist richtig. Meine wunderbare Kollegin Marina Schweizer hat sich tief in die Materie mit Hilfe eines Wissenschaftlers eingewühlt in der neuen Folge unseres Podcasts Players bzw. der Podcast Players unserer DLF Sportredaktion. Wenn Sie den nicht eh schon längst abonniert haben, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, es zu tun. Players. So, das war es aber jetzt wirklich von mir bzw. von uns. Tom Funke war nämlich der Mann, der hier im Hintergrund diese Folge ermöglicht hat und ich bin Philipp May. Und die E-Mail-Adresse für Feedback, die werfe ich auch noch schnell rein. dertag@deutschlandfunk.de. So, jetzt aber. Schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.